Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir garantiert nicht, aber wir reden darüber. Wir, das sind
Uni Balzert,
Marc Posthaus
und Andreas Boller. War eine uselige Woche, habe ich das Gefühl. Also wir sind ja sozusagen aus dem Hochsommer jetzt in den Herbst gekommen und irgendwie fallen die Blätter, aber die Trainer fallen noch nicht so ganz so schnell in dieser Saison. Aber es war kalt und uselig. Zwei Spiele haben wir miterlebt mit dem WSV. Ich glaube, Uni am Wochenende, am Sonntag war es auch schon ein bisschen frostiger für den TSV Union,
ja, in der Kreisliga. Ja, hast du recht, ja.
Aber lass uns erstmal beginnen. Es begann alles mit einem Spiel im Dauerring. Also ich habe selten so ein bescheidenes Wetter erlebt, Marc. Du hast es noch ein bisschen hautnah erlebt, sozusagen mitten im Regen, an der Seitenlinie, aber auch alle, die auf der Tribüne saßen, unterm Dach, das waren nicht ganz so ohne. Und die WSV-Fans auf der Gegengerade, da muss man wirklich einen Hut vorziehen. Die sind jetzt wirklich heute wahrscheinlich jetzt noch nicht trocken beim Pokalspiel.
Ja, es war Wahnsinn. Also ist immer ein gutes Indiz dafür, wie doll es wirklich regnet, ist immer, wenn ich mich vom Spielfeldrand verziehe und dann auf die Tribüne gehe oder gehen muss. Die Handys sind ja heute leider dann immer noch nicht so wetterfest und es hat einfach so unentwegt geschüttet und es hat einfach nicht aufgehört und es war kein schöner Abend, der aber dann doch noch ein gutes Ende gefunden hat.
Ja, WSV ist eine Runde weiter, Hauptsache gewonnen, aber den Preis, den man dann bezahlt hat, den hat man dann wahrscheinlich am Samstag in Rödinghausen kassiert. Also ich glaube schon, dass das Spiel, Pokalspiel, 120 Minuten in Unterzahl und die Solinger, die sind auch gerannt um ihr Leben und haben auch wirklich ganz viel investiert, dass das am Ende die Körner gekostet hat, die dann in Rödinghausen gefehlt hatten. Oder würdest du sagen, das muss man als Regionalligaspieler mal wegstecken können?
Nee, ja, ich meine, natürlich kann man sagen, müssen die schon mal wegstecken können, aber ich glaube schon, dass so ein Spiel natürlich auch Kraft kostet und das sind ja auch nur Menschen und die können dann so lange laufen, bis es dann irgendwann nicht mehr geht. Ich glaube, der Trainer hatte nach dem Spiel eine Pressekonferenz gesagt, mit Dosenöffner, da würde ich mich anschließen, wenn der WSV in der ersten Halbzeit, nachdem sie sehr früh in Rückstand geraten sind, eine ihrer guten Chancen, 3-4 guten Chancen, die sie haben, nutzen, dann glaube ich, dass das nochmal Kraft geben kann und Energie geben kann. Und wenn du dann da zur Halbzeit mit 1-1 reingehst und dann gut aus der zweiten, aus der Pause rauskommst, dann wäre da bestimmt was möglich gewesen. Aber ich glaube, mit dem 2-0 und dann auch das 3-0, weil das Ding dann durch, dann kommst du nicht mehr zurück.
Ja, 3-0 für Rödinghausen, das hört sich erstmal so an als chancenlos. Aber ich würde sagen, das gibt das Spiel nicht so richtig wieder. Also alle, die da waren, haben gesehen, dass der WSV sogar spielerisch und im Zusammenspiel in der ersten Halbzeit war das mit einer der besten Leistungen bisher. Nur, du fängst an mit dem Fehler, das war bei den Solingen auch so, du fängst an mit dem Fehler, der dann zum Platzverweis führt in Solingen im Pokal gegen DV. Und hier fängt es an mit einer schlecht verteidigten Ecke. Dann kommt aber eine Phase, wo der WSV richtig gut spielt. Aber dann denke ich, warum ist das Ausgleichstor nicht gefallen? Und ich glaube, das hängt dann auch wieder mit dem Pokalspiel zusammen. Der Timo Bornemann hatte 2-3 gute Chancen. Und dann fehlt vielleicht neben der Kraft, dem Fünkchen Kraft, auch die Konzentration und die Ruhe dann, um so ein Tor zu machen.
Ja, ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt in der ersten Halbzeit die Kraft jetzt wirklich das Ausschlaggebende war. Müßig, also ich meine, Bornemann hat ja nicht das erste Mal, sage ich mal, eine Torschance vergeben. Hat er ja wahrscheinlich in anderen Spielen auch schon mal gemacht, wenn er vielleicht von der Kraft her ein bisschen besser dabei gewesen ist. Also das passiert halt im Fußball. Du nutzt deine Chancen nicht, Marc, und dann wirst du dann eiskalt bestraft. Beim WSV sind natürlich auch so, der erste Fehler wird dann auch direkt bestraft. Das war genauso am Mittwoch wie auch am Samstag dann der Fall. Ne?
Sofort ist er bestraft worden und ich stand dann da, 4. Minute, du liegst 1-0 zurück und ich glaube, als Spieler, wenn du Mittwoch 120 Minuten gehen musstest, im Regen, auf einem tiefen Rasen und du musstest richtig, richtig ackern, dann ist, glaube ich, das Letzte, was du willst, samstags 200 Kilometer nach Rödinghausen zu fahren gegen eine körperlich starke Mannschaft, die dir vielleicht auch in dem Moment dann physisch überlegen ist, die sehr robust spielt, auf zweite Bälle geht, die gar nicht so eine überragende Spielanlage hat, weil der WSV, wenn wir zurückblicken, hatte in der ersten Halbzeit die bessere Spielanlage und hätte ein Tor auch verdient gehabt. Das ist erstmal das Letzte, glaube ich, was du willst. Mal fernab vom nackten Ergebnis finde ich aber, es ist sehr, sehr gut aus WSV-Sicht gelaufen, wie sie auf das 1-0, auf den frühen Rückstand reagiert haben. Es war früh Hektik drin, 2 gelbe Karten noch vor dem 1-0. Und wie sie sich dann zurückgearbeitet haben, das war sehr stark. Und das 1-1 wäre zur Pause verdient gewesen, überfällig gewesen. Und wer weiß, wenn es dann die ja hundertprozentig berechtigte gelb-rote Karte dann für Rödinghausen gegeben hätte und der Schiedsrichter nicht zwei Augen zugedrückt hätte, hätte das dem WSV in der zweiten Halbzeit sehr geholfen. Aber das ist sehr, sehr, sehr viel Konjunktiv. Am Ende ist das nackte Ergebnis so, wie es ist. Aber die Leistung des WSV war insbesondere in den ersten 45 Minuten gut.
Ja, war vieles hätte, gell, in dem Spiel. Das 0-1, wie du sagst, hat sich für die Spieler und für uns draußen wie 0-2 angefühlt, ja, direkt. Weil genau, jeder sagte, boah, jetzt wird es verdammt schwer. Weil Rödinghausen lässt natürlich nicht so was späten Endspurt zu wie Solingen vielleicht. Also da dann aufzuholen und dann mit dem Wunsch vielleicht auch das Spiel zu gewinnen, da war es schon ein ganz weiter Weg. Hätte. Also der Platzverweis, der hätte kommen müssen eigentlich nach dem Regelwerk. War so eine komische Situation. Ja, Bilo Krevic geht mit dem Kopf hin, der Spieler geht mit dem Fuß hin, hoch, relativ hoch. So, ja, ist bestimmt kein absichtliches Foul. Aber wenn er Foul pfeift, ist es gefährliches Spiel. Und gefährliches Spiel ist zwingend die gelbe Karte und dann spielt der WSV mal in Überzahl statt in Unterzahl. Das hätte natürlich extrem gut getan. Jetzt können wir noch mal über das zweite Tor reden, aber ich denke schon, auch bei Niklas Dams war das vielleicht auch, der ist absolut in dem Pokalspiel über alle Grenzen gegangen und war auch der überragende Mann, hat ja auch das Ausgleichstor erzwungen mit seinem Fallrückzieher.
Super Tor,
ja, überragend. Aber er hat wirklich in dem Spiel nur angekurbelt und geackert. Vielleicht war das auch ein Zehntel oder 20%, 30% der Grund, warum beim zweiten Tor, da gab es ein Missverstand. Ich habe so gesehen, Ceas weiß nicht seine Zuordnung, wen soll er übernehmen? Er wechselt dann hinten an langen Pfosten, läuft an Dams vorbei, der macht ein Handzeichen, ja, dann übernimm du ihn. Ja, und der ist der Klassiker. Der eine sagt, nimm du ihn, ich habe ihn
so
schon.
Jetzt, so ist
ja,
es, Abstimmungsproblem.
Ja, Abstimmungsproblem einfach.
Steht hinten praktisch der Kopfball-Ungeheuer von Rödinghausen. Kurze, oder heißt der?
Kurzen.
Am Ende ist es so.
ja, der ist auch nur kurz. Der hätte im Leben kein Kopfballtor gemacht.
Am Ende ist es so, weder Dams noch Ceas haben Gegenspieler in dem Moment. Und genau, der Tor macht, ist ganz frei. Und der andere, wo der Ceas dann eigentlich hingehen will, der ist dann eigentlich ein bisschen weiter weg vom Tor. Das war der Torschütze zum 1-0, der sich dann so ein bisschen nach hinten abgesetzt hat. Das war ein Abstimmungsproblem. Da, finde ich, haben beide so ein bisschen ihre Aktien mit drin. Es ist jetzt passiert und man kann es jetzt sowieso nicht mehr ändern.
Ich finde am Ende ist es auch müßig, dann zu sezieren, wer dann genau dafür verantwortlich war. Für mich ist am Ende entscheidend, du hast zwar 0-3 verloren, aber ich bin nicht mit so einem schlechten Gefühl nach Hause gefahren, weil es auch nochmal zurück nicht so war, dass der WSV von Rödinghausen auseinandergenommen wurde. Und wir hatten schon in der früheren Phase der Saison die Problematik, dass der WSV schnell nach einem Gegentor zusammengebrochen ist und dann auch ja gar nicht mehr ins Spiel zurückgefunden hat. Und du hast am Samstag trotz des Ergebnisses, trotz dieses deutlichen 0-3, hast du gesehen, dass diese Mannschaft stabil ist und dass sie sich fußballerisch entwickelt hat und dass sie auch gegen Widerstände ankämpfen kann.
Gut, jetzt müssen wir mal gucken, am Wochenende, Samstag, das ist ja eigentlich das eigentliche Jubiläum vom Stadion am Zoo, also 5. Oktober, das wäre ja eigentlich eine gute Gelegenheit, dann mal als WSV ein Spiel zu gewinnen gegen den 1. FC Bocholt, die haben auch mehr Probleme, als ihnen lieb ist, mit Wiedersehen mit Christopher Schorsch.
Genau, Björn Mehner ist
nicht mehr
eingestellt worden.
Ja. Genau.
Den treffen wir jetzt leider nicht
Sebastian
wieder.
Sebastian Patzler ist noch da.
Genau, Marcel Reichwein.
Genau.
Dann haben wir Holdak, der mal beim WSV gespielt hat, und Akritidis, glaube ich, ne? Der
war
auch mal beim WSV. Ja,
ja, und wir erinnern uns ja noch an letzte Saison, als der WSV dann auf dem Hünding noch eine mitgekriegt hat.
Von Jan Holdak, genau. Es war dann das Spiel um Platz 2. Da hat Bocholt das spät entschieden. Spät
gewonnen, und Holdak hat einen Freistoß aus 25 Metern schön in den Winkel gesetzt.
Ja, aber ist Vergangenheit. Jetzt hier
erstmal. Ja. Ja, aber auf alle Fälle, ich denke mal, so wie der WSV jetzt die letzten Wochen gespielt hat, lohnt es sich auch wieder ins Stadion zu kommen. Man muss jetzt gucken, wie die Mannschaft jetzt aufgestellt wird. Ich glaube, Timo Bornemann, der hätte vielleicht früher runtergemusst. Also da war ja die Aussage von René Klingbeil, dass er im Pokal 14,8 Kilometer gelaufen hat. Das ist natürlich wirklich eine Menge für einen Stürmer, der vorne gegen den Ball gelaufen ist und 120 Minuten unterwegs war. Das ist ordentlich, eine ordentliche Laufleistung. Und er hat wohl irgendwie an Adduktoren Probleme. Da muss man abwarten. MRT steht heute an, glaube ich. Heute Montag, morgen. Da muss man mal sehen, ob er länger ausfällt. Aber es sieht ganz danach aus. Also nach dem.
Ja, das wäre natürlich bitter, weil ich finde, mit dem haben sie wirklich einen guten Fang gemacht. Auch wenn er jetzt am Wochenende die eine oder andere Torschance vergeben hat. Aber diesen Stil, den er als Stürmer hat, hat der WSV so nicht im Kader, finde ich. Der ist dynamisch, der ist laufstark, der hat einen guten Abschluss. Also das wäre schon bitter, finde ich, wenn der WSV auf ihn verzichten müsste. Aber ich finde, man sollte jetzt sich auch gar nicht mehr großartig mit dem Samstag, mit der Lila großartig befassen, sondern nach vorne gucken. Und das Spiel am Samstag gegen Bocholt wird schwer genug. Natürlich sind die Bocholter im Moment auch nicht unbedingt in der Situation, die sie sich vorgestellt haben. Aber das wird ein schwieriges Spiel, finde ich. Beide Mannschaften sind eigentlich so ein bisschen verpflichtet zu gewinnen, um sich weiter nach vorne zu arbeiten. Und ja, wie gesagt, da müssen alle Blicke, alle Sinne auf dieses Spiel konzentriert werden. Und
ja, jetzt wird vor allem dann jemand gesucht, der mit Hagemann und mit Terrazino vorne auch anläuft.
Ja, und wenn das,
das
so sein sollte.
Einer, ja, das muss einer sein, der richtig ackern kann. Also der, ich sag mal, auch wieder über die Grenzen geht. Weil Hagemann und Terrazino, da kannst du nicht verlangen, dass die in jedem Spiel da 15 Kilometer laufen. Das funktioniert nicht. Also du brauchst nochmal eine
Runde. Ja, du brauchst da jemanden. Aber ich meine, es ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass man jetzt auch unbedingt wieder in dem System spielen muss. Wobei das System hat sich bewährt, das muss man sagen. Ich weiß nicht, wie der Trainer darüber denkt. Wenn du dann nicht das Personal hast, das du gerne hättest, dann sollte man auch im Hinterkopf vielleicht überlegen, vielleicht dann anders.
Marc, wen würdest du denn da sehen im Falle eines Falles? Falls der Timo Bornemann ausfällt, wer kann da denn spielen?
Es gibt ja mehrere Optionen. Also du könntest Zerras vorne reinstellen, wobei ich sage, der wird noch nicht so weit sein, um dann von Anfang an zu spielen. Admaka könnte vorne in der Spitze spielen. Deshalb, dann könnte Hagemann vielleicht auch mal vorne drin spielen. Aber Etienne Reck gibt es auch noch. Aber klar, ein Bornemann-Ausfall, ich hatte jetzt nicht mitbekommen, dass es mit dem MRT ist und dass ein längerfristiger Ausfall droht, würde dem WSV schon sehr wehtun, weil er nun mal eine Komponente ist und ein Spieler ist, den der WSV so nicht im Kader hat. Und das hat sich mit seiner Verpflichtung und seinen ersten beiden Toren in Düsseldorf, er hat ja die gute Phase des WSV begonnen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass René Klingbeil eben, weil die Mannschaft jetzt gerade auch stabil ist, eine gute Lösung finden wird für den Fall der Fälle, dass Timo Bornemann länger ausfallen wird und man dann auch die schwierigen nächsten Wochen, egal mit welchem Personal, überstehen wird, weil nach Bocholt kommt dann Düren auswärts, ist auch nie schön. Du warst ja diese Saison schon mal in Düren gegen Hohkeppel, also es ist auch vom Stadion her ist es nicht ganz so einfach. Danach kommen die beiden U23-Mannschaften oder U21 Köln und Gladbach, also stehen dem WSV schwierige Wochen bevor. Dann kommt der MSV, dann kommt Uerdingen, wird schon sehr, sehr spannend die nächsten Wochen werden.
Ja, also das Wochenende war nicht das Wochenende rot-blau, kann man sagen. Da sind einige Mannschaften vom WSV ziemlich unter die Räder gekommen. Nächste Wochenende kann eigentlich nur besser werden. Das gilt auch für die Jugendmannschaften. Gell? Also das ist schon die WSV U17. Ich denke mal, klar, die Anfangseuphorie und werden auch jetzt von keinem mehr unterschätzt. Aber sie verlieren zu Hause gegen Oberhausen. Richtig satt.
0-5 verloren, ja. Gegen Oberhausen, gegen diese hatten sie im Hinspiel, glaube ich, im ersten Spiel noch 2-1 gewonnen, glaube ich, in Oberhausen. Und
kommen jetzt schon die Rückspiele wieder.
Genau, jetzt sind die Rückspiele, ja. Und ja, die Höhe ist natürlich schon überraschend.
Obwohl sie immer noch Kontakt haben zu diesen drei Aufstiegs- oder Champions-League-Plätzen, sag ich mal, also die weitergehen. Mit 13 Punkten sind sie immer noch dabei, aber ich sag mal, realistisch gesehen wird es immer schwerer, weil die Tendenz der letzten Wochen ist ja doch ein bisschen rückläufig. Und bei der A-Jugend, da muss man sagen, der Niederrheinliga, das läuft nicht so, wie man es vielleicht erhofft hat, weil nach dem Abstieg aus der A-Junioren-Bundesliga hat es der WSV meistens geschafft, da in der Liga ziemlich weit oben direkt wieder mitzuspielen. Aber
ja, die laufen da ein bisschen hinterher. Ich habe jetzt gelesen, die haben ja in Unterrad, glaube ich, 4-0 verloren. Dann habe ich den Kommentar von Britschow gelesen, dass er der Meinung war, dass gegen die beste Mannschaft, gegen die sie bisher gespielt haben, halt verloren haben. Und dann habe ich mal geguckt, Unterrad U19, wer trainiert die? Niklas Leven, ich weiß nicht, ob euch der Name noch was sagt, früherer WSV-Spieler, mit dem ich schon vor etwas längerer Zeit noch so ein bisschen in Kontakt gewesen bin. Und wenn man dann sowas liest vom Trainer des WSV und beste Mannschaft bisher, freut mich das, weil ich finde auch Niklas Leven ist ein sehr guter Trainer, der auch seinen Weg machen wird. Da bin ich überzeugt von.
Ja, aber in der Liga sieht es so aus, als würde Oberhausen dann den Weg nach oben gehen. Die haben alles gewonnen bisher und ziemlich haushoch gewonnen. Das sieht für den WSV da so eine Aufholjagd, ist eher mal unrealistisch. Ja, das ist der WSV. Aber WSV ist ja nicht der einzige Verein, der in Wuppertal Fußball spielt oder überhaupt, der als auf Fußballplätzen unterwegs ist. Lass uns kurz mal zu unserem höchst pfeifenden Schiedsrichter kommen. Marc, deine Freunde hat er gepfiffen, die Königsblauen. Bist du zufrieden mit Robin Braun? der pfeift ja in der letzten Zeit wirklich da die Top-Teams der Liga oder vielmehr die Spiele, die sehr viel Brisanz haben. Zuletzt beim HSV gepfiffen, jetzt
gegen Regensburg hat der HSV Regensburg gefilmt, aber hat er sich auch einfach verdient durch gute Leistungen. Ich hätte eigentlich auch erwartet, dass er im Sommer aufsteigt in die Bundesliga. Dazu ist es dann. Der pfeift jetzt das dritte Jahr
schon
in der zweiten Bundesliga.
Ja, trotzdem, also so ein bisschen so eine Verweildauer haben die Schiris meistens. Ja, aber
die Bewertungen von ihm scheinen ganz gut gewesen zu sein. Ich verfolge das natürlich intensiv und der hat da keine Spiele mit größeren Aussetzern, wo natürlich immer ein besonderes Augenmerk draufgelegt wird. Der ist nie größer in der Kritik irgendwie bei Zuschauern nach den Spielen und finde seine Leistungen, wenn ich die Spiele schaue, häufig sehr souverän und ruhig.
Der hat eine ganz knifflige Situation gehabt. Wir haben uns das, glaube ich, eben noch mal auf dem Video angeguckt. Ich meine, die armen Schiedsrichter, Uni, Entscheidungen, Abseitsentscheidungen, wo Zweikämpfe sind, drei Mann auf den Ball zugehen, wer hat zuletzt berührt. Also als Zuschauer in Realgeschwindigkeit können wir sowas gar nicht sehen.
Unmöglich, Schiedsrichter auch unmöglich. Und wenn selbst nach dem VAR noch nicht klar ist, wer zuletzt am Ball war, wie sollen Schiedsrichter oder Linienrichter das auf dem Platz sehen? Ist ja nicht möglich.
War noch so eine knifflige Entscheidung in der Bundesliga, Wolfsburg gegen VfB Stuttgart. In der Realgeschwindigkeit sieht es nach einem Foul aus, weil natürlich, wenn der Angreifer zu Boden geht und schreit, dann denkt man, der Verteidiger hat ihn erwischt. Und es war umgekehrt. Der Maxi Arnold ist praktisch seinem Gegenspieler auf den Fuß getreten und ist natürlich gestürzt. Also ich glaube, da war nachher die Frage, müsste der Arnold irgendwie sich zum Schiri begeben, müsste sagen, ich habe gefoult.
Ja, bestimmt nicht, weil der Arnold hatte schon eine gelbe Karte. Der geht ja nicht da und sagt, gib mir bitte die gelb-rote. Also die Art und Weise, wie Arnold natürlich dann sich verhält, ist fragwürdig.
Sehr, sehr fragwürdig.
Man kann natürlich jetzt nicht von ihm erwarten, dass er hingeht.
Wenn ich als Stürmer so auf die Schnauze falle, ja, ob ich jetzt den anderen erwischt habe oder selbst falle, in dem Moment stürze ich und dann habe ich bestimmt nicht das Gefühl, ich habe jemand gefoult. Also
ja, mag ja sein, aber ich würde den Spieler da jetzt einfach mal rausnehmen, weil das müssen der VAR oder die Schiedsrichter dann, dass der Schiri das nicht hundertprozentig erkannt hat, kann man verstehen, aber soviel ich weiß, ist in der Szene der VAR auch nicht reingegangen.
Weil er nicht kann. Weil die Regel besagt, nach aktuellen Regularien, dass bei gelb-roten Karten kein Eingriff vom VAR erfolgt. Ich finde entscheidend, Sven Jablonski, der Schiedsrichter, hat sich bei Karasor entschuldigt. Er wusste relativ zügig, dass es eine Fehlentscheidung ist. Und Sven Jablonski hat öffentlich im Interview gesagt, dass er sich wünschen würde, dass man auch bei gelb-roten Karten rausgehen darf.
Ne? Es gab doch noch eine Szene in diesem Spiel, wo ein Wolfsburger die rote Karte gesehen hat, die zurückgenommen worden ist.
Ja, eine glattrote Karte. Aber wir sprechen über eine glattrote Karte. Okay. Die von Karasor war eine gelbrote Karte. Und bei gelb-roten Karten gibt es nach derzeitigem Stand keinen Eingriff.
Und darüber genau wird das, jetzt. Das meine ich jetzt. Also, ich verstehe das nicht. Also
darüber wird jetzt debattiert werden. Wenn Sven Jablonski hingeht.
Eine Regellücke, genau, würde ich mal sagen.
Wenn Sven Jablonski hingeht und im Interview öffentlich sagt, dass er sich das wünschen würde, dann könnt ihr davon ausgehen, dass er das nicht ohne vorherige Abstimmung mit Leuten im Hintergrund gemacht hat. Und ihr könnt auch davon ausgehen, dass die Debatte jetzt weitergedreht wird.
Also, die Gesetze entwickeln sich ja immer. Ist ja wie im normalen Leben, dass also Fälle auftreten, die müssen bewertet werden und dann entwickeln sich. Und ich denke mal, so wird es dann auch weitergehen. Und, weil es gibt ja keinen Unterschied, denn die Unterzahl ist Unterzahl, ob der Mann gelb-rot oder rot
ist. Ich wollte sagen, wo ist denn jetzt wo ist denn die Begründung, dass es bei gelb-rot nicht ist? Ja,
das ist einfach mal so entschieden.
Frag doch mal in Frankfurt nach.
Das ist das. Die Dinge entwickeln sich. Mhm. Und jetzt, so wird es sich wahrscheinlich auch entwickeln. Aber lass uns nicht zu viel weil VAR, wir haben es gesagt, es ist vieles unlogisch, es ist nicht alles logisch. Manchmal hilft es, manchmal hilft es gar nicht.
Aber ich habe deine Frage anfangs gar nicht beantwortet, ob ich mit Robin Braun zufrieden war. Ja, natürlich war ich zufrieden. Schalke hat 2-1 gewonnen. Ein Tor für Preußen Münster hat nicht gezählt. Und letztendlich dazu, um das zum Abschluss zu bringen, dem Hauptschiedsrichter, in dem Fall Robin Braun, ist da gar kein Vorwurf zu machen. Der Linienrichter hat die Fahne gehoben. Der VAR konnte es nicht hundertprozentig auflösen, hat deswegen gesagt, Abseitsentscheidung bleibt bestehen. Und dem fügt sich dann auch ein Robin Braun. Also alles gut.
Aber für Fußballfans ist das ja eine Schlaraffen dann. Wir haben ja eine zweite Liga, die so interessant ist wie die erste Liga. Wann hat es das denn schon mal gegeben? Ich meine, Kölner spielen 4-4 gegen Kaiserslautern.
Nach 3-0 Führung. Nach 3-0 Führung.
Ja, 2-0.
3-0.
3-0?
Stand 3-0 für den FC.
Downs.
Ja.
zwei Tore gemacht.
Es stand 3-0 für den FC.
Da war es schon 3-0?
Ja.
Schlimm genug, ja. Mhm. Aber so Dinge hat es ja in der Bundesliga auch gegeben.
Hoffenheim hat gestern 3-0 geführt und 3-4 verloren.
So ist es. Und nachdem, ist ja auch mein Lieblingsthema, ich führe 3-0, muss ich als Verteidiger einen Angriff des Gegners mit dem Harakiri-Zweikampf führen? Muss ich das?
Du meinst jetzt, ich habe die Szene nicht gesehen.
Ja.
Ich habe die Szene nicht gesehen. Also, was passiert da?
Ja, 3-0 führen die Hoffenheimer nach 20 Minuten. Mhm. Dann geht ein Bremer Spieler steil durch, geht in der Mitte durch. Ein 1-zu-1-Duell. Der gute Mann, der hinten in der Kette den Ball erobern will, tritt ihm hinten in die Beine rein. Platzverweis rot, Spiel kippt. Also, mein Denken ist.
Ja, du hast das ja schon häufiger gesagt, dass man in dem Fall.
Überhaupt, wenn es 0-0 steht. Nicht nach 10 Minuten eine Notbremse. Wofür?
Ja,
also
ja.
Irgendwo ist. Also gut, hinterher ist man schlauer. Aber die Situation, die passiert mir einfach zu oft, dass Profis meinen, sie müssten jeden Zweikampf noch mit dem letzten Einsatz gewinnen. Dann lass ihn aufs Tor zulaufen. Da ist noch lange nicht gesagt, dass er das Tor macht. Aber wenn ich 3-0 führe.
Das stimmt, aber ich glaube, da muss man ganz genau hingucken. Weil wenn ein Abwehrspieler einen Stürmer, sage ich mal so, mehr oder weniger laufen lässt, dann sagen natürlich alle, ja, total bescheuert. Wie kann der den denn laufen? Der muss doch irgendwie versuchen. Der ist intelligent. Ja, natürlich. Da muss man sich die einzelnen Szenen, ich habe die Szene jetzt nicht gesehen,
so deswegen
kann ich das nicht sagen.
Kreuzen, er hat praktisch nur noch die eine Chance, wenn er jetzt den zwei in den Ball erobert, hat er ihn, und wenn er nicht, dann ist er weg. Also, dann ziehe ich zurück und lass mal 3-0 sein.
Aber allein die rote Karte kann natürlich oder darf natürlich auch kein Grund sein, dass du ein 3-0 verspielst gegen Werder Bremen. Aber das zeigt, ja, natürlich ist es ein Problem, aber es zeigt auch die Verunsicherung aktuell bei Hoffenheim, die auch einfach keine gute Phase haben. Aber diese hohe Führungen verspielen, wie es jetzt auch dem FC Köln passiert ist oder jetzt gestern Hoffenheim, das hat ja irgendwie aktuell Methode. Vor 10 Tagen, erinnert euch, Schalke 04. Als der WSV gegen Schalke U23 gespielt hat, 3-0 geführt, 3-5 verloren. Und ich darf nochmal in dem Zusammenhang Jakob Fimpel zitieren, der am Donnerstag auf der Spieltagspressekonferenz vor dem Spiel von Schalke 04 bei Preußen Münster gesagt hat: Es war kein schöner Moment für mich selber, weil wir in Wuppertal gespielt haben. Da habe ich kurz entrüstet mich hingesetzt und habe gedacht, ja, was hat er denn jetzt gegen Wuppertal? Aber es war nur ein Halbsatz. Und wenn man weiterhört, er hat dieses 5-3 von Darmstadt auf Schalke natürlich verfolgt, während die zweite Mannschaft in Wuppertal auch verloren hat. Also er hatte nichts gegen Wuppertal selber. Jakob Fimpel, der Interimstrainer von Schalke 04, sondern hat einfach da in Wuppertal verfolgen müssen, wie die erste Mannschaft dann gegen Darmstadt 5-3 verloren hat.
Ich bleibe dabei, es ist eine ganz tolle Liga, die zweite Liga.
Ja.
Und man hat so das Gefühl, wenn die Bundesliga vorbei ist und wenn dann Kiel gegen Heidenheim gespielt hat, dann kommt dann der richtige Fußball. Aber man soll es nicht übertreiben. Bundesliga war ja auch ein bisschen Spitzenspiel. Also so ganz die große Show von Bayer Leverkusen, die ist nach meiner Meinung erstmal vorbei. So diese One-Man-Show oder One-Team-Show. Sondern die guten lieben Bayern könnten vielleicht dann doch, wir haben ja schon Tipps, mutige Tipps. Haben wir dich eigentlich schon gefragt nach dem Tipp, wer Meister wird? Ja, dann schnell, jetzt 2 Minuten Zeit. Nee, eine Sekunde. Also, ja gut. Wir beide haben ja mutig Leipzig gesagt. Die Hoffnung sind jetzt wieder, dass wir wenigstens mit dem Tipp, nicht, dass wir zu Leipzig halten würden, aber dass unser Tipp jetzt nicht ganz so verkehrt ist, nach dem Wochenende wieder gestiegen, Uni. Aber eigentlich die Bayern, das ist im Moment schon, da hat es Klick gemacht.
Hat's Klick gemacht, wobei ich aber sage, das Ergebnis ist für Leverkusen auch ein Erfolg, auch wenn die Art und Weise natürlich, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt Leverkusen-like war, aber ich finde, Leverkusen hat im Moment Probleme, das sieht man, hat zu viele Gegentore bekommen, das ist noch nicht so reibungslos, wie es in der letzten Saison war, aber ich finde, wenn man sich so eine Art und Weise vornimmt und das dementsprechend auch dann mit einem 1-1 belohnt wird, finde ich, kann das auch wieder, also für Leverkusen, auch wieder Aufwind geben, dass man weiß, man kann auch so mal Fußball spielen und mit einem Punkt nach Hause gehen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass der FC Bayern im Moment wahrscheinlich die beste Form hat, aber so eine Saison ist natürlich auch lang. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Verletzungen, jetzt war Kane angeschlagen, da hatte man schon die Befürchtung, dass er länger ausfällt. Also all diese Dinge können natürlich noch eine große Rolle spielen im Laufe der Saison. Deswegen ist das noch viel zu früh, finde ich, um jetzt schon irgendwelche Aussagen
zu ziehen. Schlüsse zu ziehen, ja, klar. Genau. Ich habe das Spiel 90 Minuten geguckt, also wahrscheinlich hatten viele die Erwartungshaltung, dass das jetzt einen richtigen Knaller gibt mit Torchancen, Hüben wie drüben. Das war es nicht, aber es war taktisch auf allerhöchstem Niveau. Respekt vor Leverkusen, wie sie es gelöst haben. Ich finde, Xabi Alonso hat in dem Moment, so wie du auch gesagt hast, Uni, den richtigen Ansatz gefunden. Ich war sehr beeindruckt von den Bayern, wie sie es gespielt haben. Ich habe sie das erste Mal über einen längeren Zeitraum in dieser Saison gesehen, habe bisher viel Gutes gelesen und gehört. Und wie die Mann gegen Mann über den ganzen Platz spielen und mit zwei Innenverteidigern hinten dann alles abräumen, sehr risikobehaftet, aber auch sehr, sehr dominant aufgetreten. Ich glaube, fast 70% Ballbesitz gegen den deutschen Meister. Bei den Bayern hat sich was getan, das hat mir sehr gut gefallen und ich bin bei Weitem kein Bayern-Sympathisant, aber das Spiel, wie sie es aufgezogen haben, hat mir gut gefallen.
Das ist ja eigentlich so ein Trend, dieser Powerfußball mit den zwei Innenverteidigern. Ich meine, erfunden hat es Bayer Leverkusen mit Lucio und Nowotny.
Aber was meinst du jetzt genau? Marc meinte, glaube ich, eher, dass die Bayern diese Saison eher...
Lucio ist der Brasilianer, ist so
genau,
richtig.
Genau, der ist Brasilianer, ja, genau.
Der auch bei Bayern dann gespielt
genau,
hat.
Genau, genau.
Okay, also Lucio und Nowotny. Ja. Das war... Als der bei Leverkusen spielte, haben die praktisch eine Verteidigung gesagt, die beiden und sonst keiner. Der Rest marschiert. Die Außen marschieren. Wir spielen praktisch eine Viererkette, aber die mit zwei offensiven Außenverteidigern. Und ich glaube, was Kompany geschafft hat, ist die Rolle von Kimmich zu definieren. Dass er nicht der Außenverteidiger ist, sondern der Außenverteidiger, der dann so ins Mittelfeld kippt. Ich weiß nicht, wie man die Nummer nennt. Abkippender Außenverteidiger. Und dann wird er ersetzt auf der Seite, dass dieser Kimmich nicht das Gefühl hat, ich bin jetzt hier auf der Außenbahn sozusagen abgestellt.
Aber er steht ja bei Kompany im Mittelfeld und nicht als Außenverteidiger.
Ja, im Spiel, wenn sie selbst im Ballbesitz sind, dann hat er eine andere Funktion. Das ist halt, es gibt ja zwei Varianten. Es gibt einmal das Spiel, wenn du selbst als Mannschaft den Ball hast. Und es gibt ein Spiel, wenn der Gegner den Ball hat. Und da ist es so im Moment, also auf jeden Fall war es am Samstag so, dass der FC Bayern mehr oder weniger sehr aggressiv, sehr forsch im Grunde mal gepresst hat.
Mann gegen Mann über den ganzen Platz.
Weil sie natürlich auch, da muss man auch sagen, die haben natürlich zwei Innenverteidiger, die beide sehr schnell sind. Und mit diesen Innenverteidigern kannst du natürlich auch so einen Fußball, sage ich mal, machen, wenn du ohne das jetzt, ich will das gar nicht jetzt negativ sagen, wenn du mit Hummels hinten spielst, wird es natürlich schwieriger so zu spielen. Hummels hat natürlich ganz andere Qualitäten, weil er natürlich nicht mehr der Schnellste ist, aber die beiden Innenverteidiger, die der FC Bayern hat, die sind halt schnell. Und ich finde das auch ganz gut, dass der FC Bayern das jetzt so macht, weil sie damit im Grunde genommen auch so ein bisschen auch provozieren, dass sie in Zweikämpfe kommen, dass das ein bisschen forscher, ein bisschen knackiger wird. Und dann gibt's halt die Variante, wenn der FC Bayern selbst im Ballbesitz ist, dann nutzt Kompany wahrscheinlich den Kimmich im Moment auch im Spielaufbau aus einer anderen Rolle.
Geht ins Mittelfeld und rechts wird die Position.
Also man sieht halt die Flexibilität, die auch Kompany da so ein bisschen reingebracht hat und neue Ideen reingebracht hat. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut.
Vielleicht noch zum Abschluss, ein entscheidender Knick ist noch, so gut wie Goretzka ist, war... Der wird auch in anderen Vereinen noch eine Rolle spielen, aber bei den Bayern nicht mehr. Da ist Pavlovic dann der entscheidende Mann, der mehr Dynamik drin hat, mehr Tempo. Und
der Spielertyp Goretzka ist bei Kompany einfach nicht so gefragt. In dem Konstrukt, wie Kompany es spielen will, es ist eben manchmal so. Christoph Kramer hat das auch im Podcast Copa TS wiederholt. Manchmal ist es eben so, Leon Goretzka hat sicher noch die Klasse für die Bayern, aber es ist manchmal eben so, dass es Trainer gibt, die nicht auf dich setzen. Und dann muss Leon Goretzka im Winter oder im nächsten Sommer entscheiden. Was passiert? Wer weiß denn heute, vielleicht verletzt sich, man wünscht es keinem, vielleicht auch Pavlovic oder Palinja, dann ist Goretzka wieder gefragt. Aber aktuell ist die Situation so, dass Kompany ihn nicht so gut gebrauchen kann.
Aber vielleicht gibt es in der Premier League in England einen Verein, der dringend diese Position besetzen muss. Und dann
so
kommt er dahin und ist der Top-Mann, weil die Qualitäten hat er aufzuräumen im Mittelfeld.
Also ich finde Goretzka, das ist ein guter Spieler. Also es gibt viele Vereine, die so einen Spieler gebrauchen könnten, nur... Er hätte vielleicht, ich meine, er hat noch Vertrag und er wollte sich da jetzt nochmal durchbeißen, aber ich glaube, die Vorzeichen waren schon relativ klar, dass Bayern nicht auf ihn setzt. Jetzt hat er sich so entschieden, vielleicht passiert da in der Winterpause was. Da muss man mal gucken, wie der Markt das hergibt.
Aber Goretzka hat eine bewusste Entscheidung getroffen und lebt jetzt damit und alles gut.
Ja, alles gut. Können wir ihm auch wünschen, dass er irgendwie noch...
Ansonsten könnte der WSV ihn sicher auch gebrauchen in der Mittelfeldzentrale. Wobei da Ricardo Grimm und Oktay Dahl momentan gemeinsam eine wirklich gute Rolle spielen. Gar nicht nochmal zurück zum WSV zu kommen, aber auch da sieht man, und Uni, da wirst du auch ein Freund von Kontinuität einfach sein. Gleich bei Kronenberg, wenn wir da gleich drauf kurz eingehen, ist das auch so eine Sache mit der Kontinuität in der Aufstellung. Aber es hilft dir schon, wenn auf zentralen Positionen immer wieder die gleichen Pärchen oder in der gleichen Kette gespielt wird.
Aber ich denke, beim WSV sollte man, trotzdem es jetzt einiges darauf hindeutet und man sich stabilisiert hat, auch immer schön die Tabelle im Auge behalten, dass man gar nicht mehr da unten reinrutscht. Weil
das meinte ich jetzt auch Samstag, schnell, das Heimspiel, das ist schon wichtig.
Ja, jetzt ist man gerade mit Blick auf die nächsten Aufgaben, die dann kommen.
Punkt, wo man sagen muss, wir können uns stabilisieren, aber dafür müssen wir auch mal wieder ein, zwei Punkte holen, weil ist jetzt eine schwierige Lage da unten im Tabellenkeller. Es sieht ja erstmal, wenn wir darüber nochmal sprechen müssen, KFC Uerdingen, da läuten wieder die Insolvenzglöckchen da am Himmel. Und wer die Geschichte des Vereins kennt, weiß, wie schnell das geht. So, Türkspor Dortmund
hat jetzt mit der
Entlassung von oder Beurlaubung von Tyrala und eine Berufung von einem, ich sag mal, unerfahrenen Trainer aus Dortmund, aus der Bezirksliga, glaube ich.
Ja, aus der Kreisliga, aber der war auch schon mal tätig bei einem Oberligisten. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl aus der Entfernung, dass viele Spieler mit dieser Entscheidung nicht so einverstanden waren. Und das erklärt dann vielleicht auch zwei Spiele hintereinander mit 7 Gegentoren, weil das darf eigentlich nicht passieren.
Ja, oder? Ja, man muss auch sehen, Samstag, wann die Gegentore kassiert haben. Also es fällt dann wie so ein Kartenhaus zusammen. Ja. Also die haben 30 Minuten die Null gehalten und die haben gegen Düsseldorf 2 gespielt, die jetzt mit Sicherheit nicht das große Selbstvertrauen
haben. Die hatten aber von oben natürlich ein bisschen Unterstützung, glaube ich, ne? Aber trotzdem.
Aber du verlierst ja davor die Woche gegen die U21 von Paderborn auch 3-7. Also wir werden jetzt nicht lange über Türkspor Dortmund sprechen, aber 14 Gegentore in 2 Spielen ist Wahnsinn.
Das wären ja schon mal 2 Vereine, aber es sind noch ein paar andere, die man hinter sich lassen.
Ja, aber unabhängig von denen, ich glaube, für den WSV ist es einfach jetzt wichtig, Heimspiel, man hat jetzt verloren und der Lauf davor war super, da muss man sagen, dass man wieder in diese Spur zurückkommt, weil das macht halt viele Dinge auch einfacher, also die ganze Woche wird einfacher und insgesamt die Stimmung wird dadurch natürlich auch besser.
Man darf auch nicht irgendwie jetzt so eine gewisse Zufriedenheit.
Nee, darf man nicht.
Das wird nicht passieren. Ist noch nichts erreicht. Ja. Man hat schlecht angefangen, man hat sich gefangen. Aber das ist auch alles bisher.
Wir befinden uns ja heute, alle, die sich mit dem WSV befassen und ihm auch zujubeln oder über ihn berichten, wir befinden uns ja in einer komfortablen Situation. Überlegt nochmal zurück, wo wir uns befunden haben vor 5-6 Wochen. Jetzt muss man einfach, ich finde, René Klingbeil hat am Samstag, fand ich sehr gut, hat dann den Kreis noch viel enger gemacht nach dem Spiel, als er sonst war. Hat den Jungs, hat er uns ja auch hinterher gesagt, 2 Tage freigegeben. Das fand ich sehr richtig, um mal den Kopf frei zu bekommen. Und dann kann man, glaube ich, positiv in die nächsten Wochen blicken. Und dass man in Rödinghausen 0-3 verloren hat, okay, dass es die gelb-rote Karte nicht gegeben hat, war Wahnsinn. Das noch dazu. Gaetano Manno hat übrigens auch die gelbe Karte gesehen fürs zu lautstarke Beschweren. Und er hat dann in den Katakomben, als die zweite Halbzeit beginnen sollte, ist er nochmal kurz beim Schiedsrichter vorstellig geworden und wollte nochmal erklärt haben. Also Manno war berechtigterweise aufgeregt, wollte vom Schiedsrichter nochmal erklärt haben, warum es jetzt keine gelb-rote Karte gegeben hat. Der Schiedsrichter hat aus meiner Sicht, ich stand sehr nah dabei, eine leichte Arroganz verspürt und hat ihn dann gar nicht angeschaut und ihm gar nicht zugehört, fand ich dann kommunikativ irgendwie dann auch ein bisschen schade. Kann man drüber streiten.
Ja, aber ich weiß nicht, ob die Schiedsrichter verpflichtet sind, dann ihre während des Spiels ihre Entscheidungen zu erklären. Das führt ja auch im meisten Fall
verpflichtet
zu
nichts. Verpflichtet nicht, aber ich finde, da könnte man auch ein bisschen souveräner. Ich meine, ich war jetzt nicht dabei. Marc, du hast jetzt die Situation geschildert.
Ich fand es unsouverän.
Der Schiedsrichter kann auch ein bisschen Dampf rausnehmen, indem er sich kurz mit ihm. Aber gut.
Alles gut. Haken dran. Ja. Leistung war okay. 3-0 war ein bisschen hoch. Fertig.
Ja, useliges Wochenende, haben wir gesagt. Das wird ja vielleicht nochmal ein goldener Herbst hier. Kommt ja alles noch. Schön wäre es am Samstag oder Sonntag, wenn die nächsten Spiele sind. Uselig ist, was der CSC veranstaltet hat in der Schlussphase in der Landesliga. Die könnten eigentlich sehr gut dastehen. Wie viele Punkte haben sie jetzt weggeworfen? Also 7. 2 Unentschieden? 7 Punkte?
Also in den letzten 3 Spielen, 4 Spielen, hat man 3-mal eine Führung verspielt. Gegen Tore Düsseldorf 1-0 geführt, 2-1 verloren. Dann das Heimspiel gegen Fischeln. 88. Minute 2-1, kriegt man noch das 2-2. Und jetzt, Sonntag ist so ein bisschen das Ja, das saure Sahnehäubchen. Ja, 2-0 geführt beim Tabellenletzten, der bisher 6 zu 31 Tore hatte, 0 Punkte und am Mittwoch noch gespielt. Dann führst du da auf dem, ja, ich habe es geschrieben, kleinsten Kunstrasen Deutschlands oder einer der kleinsten Kunstrasenplätze Deutschlands 2-0 und dann ist das Ding eigentlich durch.
Das ist eine gefühlte Niederlage. Also ich kann mich da gut reinversetzen. Das ist, wenn du 2-0 führst gegen Tabellenletzten und dann am Ende 2-2 spielst, das ist schlimmer, als wenn du irgendwo chancenlos 3-0 verloren hast.
Ich finde das einfach sehr schade, weil man ist zwar Tabellensechster, aber ja, irgendwie hat man im Gefühl in dieser ja doch sehr ausgeglichenen Liga, dass Kronenberg da einfach echt jetzt gerade laufend Punkte verschenkt und eigentlich noch viel besser dastehen könnte, aber ja.
Und bei dem viel besser dastehen könnte, geht es jetzt auch gar nicht darum, da die Tabellenspitze zu erklimmen. Es geht darum, einfach so viel Puffer zwischen sich und diesen Plätzen dahinter zu schaffen, dass man, ich sag mal, eine sorgenfreie Saison spielen kann, denke ich mal. Ja,
also die können eine sorgenfreie Saison spielen.
Aber die haben ein paar Chancen verpasst.
Das ist richtig, aber mir geht es gar nicht da ums Ergebnis, sondern auch, wie ist so eine Stimmung in einer Mannschaft. Mhm. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwo in Dilkrath kurz vor der holländischen Grenze 2-0 führst, alles im Griff hast und dann spät noch ein 2-2 kassierst. Luciano Villar, war dann auch gestern durchaus geknickt, berechtigterweise, und dann 100 Kilometer nach Hause fahren muss. Du hast jetzt einfach zwei Heimspiele vor der Brust, Donnerstag und Sonntag gegen Hilden 2 und Amann, und es wäre sehr schön gewesen, wenn du mit 13 Punkten in diese beiden Spiele reingegangen wärst.
Das meine ich.
Viel Selbstvertrauen. Das ist halt jetzt eben nicht passiert. Dann hat er auch noch nicht so seine Stammelf gefunden. Er hat es gestern damit erklärt, dass es auch wieder 5 Wechsel in der Startelf gab. Ja, dass er sich auch immer den Gegebenheiten und dem Gegner und dem Platz vor Ort anpasst, kann ich verstehen. Uni, wie siehst du es als Trainer? Du würdest dir wahrscheinlich immer wünschen, mit den gleichen 11, 12, 13 zu spielen, ohne Luciano irgendwie einen Vorwurf zu machen, aber also, viele Wechsel, was passiert bei vielen Wechseln?
Ja, ich kann das jetzt nicht beurteilen, warum er gewechselt. Ich habe nur gelesen, dass er beide Innenverteidiger, glaube ich, gewechselt hat, mit der Begründung, dass er den Spielaufbau auf diesem kleinen Kunstrasenplatz spielerisch haben wollte. Ich weiß jetzt nicht, wer sonst Innenverteidiger gespielt hätte, aber ich finde, also aus meiner Sicht ist das jetzt gar nicht so optimal, wenn man immer die gleichen 11, 12, 13 spielen lässt, sondern ich finde Konkurrenz Kampf in der Mannschaft 15, 16, 17 insgesamt ist insofern ganz gut, weil so sind die Sinne immer geschärft, finde ich. Was ich absolut unterstreichen kann, ist, wenn du so eine gewisse Achse hast, so 3-4 Spieler, wenn du die auf dem Platz hast, wenn die ihre Leistung bringen und Verantwortung für sich und für die Mannschaft bringen, dann ist das ratsam, diese Achse spielen zu lassen. Aber nicht unbedingt die gleichen 11 immer. Also das sehe ich jetzt nicht so.
Nicht, dass wir uns falsch verstehen, das ist gar nicht vorwurfsvoll gemeint. Mich interessierte einfach deine Meinung als Trainer. Aber am Ende hat er diese 3, 4, 5 Spieler immer auf dem Platz, die Kontinuität auch reinbringen. Aber sie schlucken halt zu viele Gegentore. Und wenn du 7 Punkte in den letzten 4 Spielen nach Führung verspielt hast, ist das einfach zu viel. Weil der fußballerische Ansatz von Kronenberg kommt gerne mal vorbei. Die spielen einen guten Ball. Aber es springt halt momentan noch zu wenig dabei heraus.
Ja, was die Landesliga angeht, da ist ja auch bemerkenswert, DV Solingen, also der Gegner vom WSV, am Mittwoch, 120 Minuten, muss man nochmal wiederholen. Die Jungs von Solingen sind natürlich auch gerannt wie die Hasen.
Auf diesem Fußballplatz, auf dem man eigentlich keinen Fußball spielen konnte. Ich war drauf. Warst
also
du mal
regulär,
drauf?
Ja, aber er war tief und tief und tief. Aber regulär war es. Also die Bälle sind nicht versprungen. Die Bälle sind, also da gibt es viel Schlimmeres, glaube ich. Also da kann man nicht sagen, das wären irreguläre Verhältnisse gewesen. Es war einfach schwierige Verhältnisse.
Schwierig,
aber
ja.
Fußball kann man darauf sehr gut spielen. Die haben 2-2 geholt beim Tabellenzweiten.
Jüchen-Garzweiler.
Und da muss man Hut
großen
vorziehen.
Großen Respekt vor
DV Solingen und Co.
Genau.
Da muss man wirklich einen Hut vorziehen.
Hakan Türkmen hat den WSV am Mittwoch fast aus dem Pokal gekegelt. Und ich habe damit gerechnet, dass es für die sehr, sehr, sehr schwer wird in Jüchen. Und deswegen großen Respekt, dass sie
da müssen jetzt auch in die englische Woche, jetzt wieder in die nächste?
Ja, klar. Alle haben ja englische Woche. Donnerstag, Sonntag, Doppelspieltag.
Feiertag.
Deswegen frage ich euch Experten
Genau.
Also, Tag der Deutschen Einheit, Tag des deutschen Fußballs.
Ja. Oder
Amateurfußballs, kann man sagen. Das heißt, Kronenberg muss, sag, wiederholst du nochmal.
Genau, jetzt am Donnerstag Donnerstag gegen VfB Hilden 2 und dann am Sonntag gegen Amann.
Bist du sicher, Marc? War das nicht umgekehrt? Ich meine, ich hätte gestern nochmal geguckt, jetzt Donnerstag Amann und Sonntag Hilden 2,
also
aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Ich kann mich auch.
Liebe Gemeinde, entweder so oder so.
Ja, genau, so. Auf jeden Fall Heimspiel 15 Uhr.
Okay.
Ja.
Das heißt, ist vielleicht auch eine Erklärung, warum personell da ein bisschen variabler aufgestellt wird, weil man weiß ja, was auf die Mannschaften zukommt. Und das gilt auch für die Bezirksligisten. Und ich glaube, Ronsdorf und Vohwinkel, die sind froh, dass es direkt weitergeht, weil die scheinen ja irgendwo was gefunden zu haben, was funktioniert, vor allem beim TSV Ronsdorf. Glaube ich, das fünfte Sieg in Folge, kann das sein?
Das weiß ich jetzt nicht so genau.
Ja, auf alle Fälle geht es weiter bergauf mit den
Ja, sie haben in Wülfrath 2-0 gewonnen. Also wenn das nicht in Ausrufezeichen... Ronsdorf, nein, Entschuldigung, die Vohwinkel haben gewonnen.
Ronsdorf
hat gegen Burg-Altendorf 3-1 gewonnen.
3-1.
Genau. Sieg in Folge. Aber Burg-Altendorf gilt natürlich auch als Mannschaft, die in der Liga oben schon eine Rolle spielt.
Und davor die Woche hat Ronsdorf in Harzopf gewonnen. Also genau. die haben die beiden dicksten Fische aus Essen. Und wir wissen, der Essener Fußball hat nochmal eine andere Qualität, leider Gottes, als hier bei uns auch nochmal einen anderen Stellenwert da im Ruhrpott. Finde ich sehr, sehr stark. Ja? Und die Überschrift auch passend, ja, mit Herz und Leidenschaft. Und
Marc, du warst bei den Spielen gegen Grefrath Ende letzte Saison dabei.
Ja,
also von wo der TSV Ronsdorf.
Genau.
Also, es kann auch sein, dass die Situation damals...
Die war so schlimm.
Ja, war so schlimm. Die haben sich gemeinsam in der letzten Sekunde aus dieser Situation befreit, dass da vielleicht innerhalb des Vereins und innerhalb der Mannschaft nochmal was
Neues... Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Vor nicht einmal 3,5 Monaten standen die im Baumberg kurz davor in die Kreisliga A abzusteigen, hätten die zweite Mannschaft mit in die Kreisliga B rumgerissen. Jetzt ist die zweite Mannschaft gut aufgestellt in der Kreisliga und Ronsdorf hat 5 von 6 Spielen in der Bezirksliga gewonnen.
Genau.
Unterstreicht wieder die Schnelllebigkeit und freut mich einfach sehr für diesen Verein. 5 von 6
bedeutet ja 5 in Folge, weil das erste haben sie ja verloren gehabt.
Genau,
und das heißt, eines Spiel steht noch aus, das muss nachgeholt werden.
Nee, die hatten einmal spielfrei.
Ach, spielfrei.
Weil es gerade Liga ist, genau. Weil Dabringhausen einmal zurückgezogen. Ich habe gerade extra einmal nachgeschaut, Kronenberg, Öni, du hast total recht, Donnerstag erst gegen Ammann und Sonntag gegen Hilden. So, ist mir dann gestern falsch zugetragen worden, beziehungsweise ich habe es einfach geglaubt.
Ja, haben wir das auch dabei, mach dir keine Sorgen. Mann.
Danke.
Ja, haben wir das auch geklärt, dann können wir ja noch, ich sag mal, eine Überraschung, TSV Ronsdorf, einen guten Lauf, aber beim FSV Vohwinkel ging es ja eher mal rauf und runter, aber jetzt wieder ein starkes Spiel in Wülfrath beim Tabellenführer, beim bisherigen oder vorherigen Tabellenführer mit 2-0 gewonnen. Sauber, geht doch.
Ja, das ist mal ein Ausrufezeichen, würde ich sagen. Also genauso wie bei Ronsdorf in Wülfrath 2-0 zu gewinnen. Das ist schon auf jeden Fall, da kann man nur den Hut vorziehen. Ich glaube, Marc Bach hat gesagt, ab jetzt messe ich die Mannschaft an dieser Leistung.
Ich kann es mir vorstellen.
Also Marc Bach hat genau das gesagt, was Inni gesagt hat. Und Marc Posters sagt, größten Respekt, weil Wülfrath einfach eine überragende individuelle Qualität hat. Aber das zeigt halt auch einfach, dass Marc Bach eine Mannschaft gut einstellen kann. Die haben letzte Woche gegen ASV Mettmann sehr, sehr unglücklich verloren. ASV Mettmann gehört auch zu den Großen in dieser wirklich überragend besetzten Liga. Wir haben es häufig genug angesprochen und von daher habe ich mit Blick auf das Ergebnis nicht unbedingt gestern damit gerechnet, finde es aber ganz toll, dass Vohwinkel das gemacht hat. Am Sonntag ist übrigens dann erstmal ist Donnerstag Spieltag und dann ist Sonntag in der Lindenberg das große Wuppertaler Derby Vohwinkel gegen Ronsdorf.
Kommendes Wochenende,
am kommenden Sonntag.
Ja.
Das gibt ein feines Spielchen.
Auf jeden Fall, 15:30 ist das, glaube ich, meine ich.
Ja, müsste ich nochmal schauen. Ja, aber müsste 15:30 sein, also ja. Vohwinkel und Ronsdorf aktuell.
Aktuell
schönes, heißes schönes
Spielchen. Ja, und Spielchen. Die Germanen, problembehaftet, sage ich mal. Also das wird eine schwierige Saison.
Ja.
Das ist
jetzt schon eine schwierige Saison.
Ist schon eine, es wird eine, wie sie der TSV Ronsdorf letzte Saison erlebt hat. Da geht kein Weg dran vorbei. Also da muss irgendwie was passieren. Es sind ja nur 17 Mannschaften in der Gruppe und drunter steht noch die Felberter U23, Grefrath und Rade vom Wald. Wie viel muss man hinter sich lassen? Weiß das jemand?
Ja, ihr hattet als letztes Mal Sascha Udina da war, hieß es, dass noch 2 hinter sich gelassen werden müssen. Es ist nicht ganz richtig, nur halb richtig, weil der Tabellen 15.
Die Relegation.
Spielt dann Relegation, weil 6 Bezirksliga-Gruppen und es gibt dann 3 weitere Absteiger. Das heißt, da gibt es dann nochmal ein Relegationsduell gegen irgendeinen anderen Tabellen 15. Aber Germania musste man jetzt nicht erwarten, dass man gegen Solingen-Wald, das ist einfach ein anderes Kaliber. Wer sich den Kader anschaut von Solingen-Wald, der weiß das. Musste man nicht erwarten, dass sie das Spiel packen am Samstag. Aber die haben jetzt am Donnerstag, Sonntag SSVG Felbert auswärts. U23 und dann Wermelskirchen auswärts, da muss Germania punkten.
Ja, vor allem so jetzt am Donnerstag SVG Felbert, ja. Da müssen sie punkten. Aber obwohl die Ergebnisse für Germania nicht gut sind, wenn man sich den Tabellenkeller anguckt, ist da ist alles
völlig, in Ordnung.
Im Lot, sage ich mal. Ne? Also, weil am Ende geht es nur darum, wirklich 14. zu werden. Und das ist möglich für Germania, auch wenn die Ergebnisse im Moment wirklich nicht positiv sind.
Jetzt hast du aber sehr schön geredet.
Ja, aber nee, ich gönne das Germania. Ich gönne es vor allem Sascha Odina, muss ich dazu sagen. Und die sollten sich wirklich auf das absolut Wesentliche, diese Duelle, die Marc gerade genannt hat, SV Gefelbert, zweite Wermelskirchen, da müssen sie punkten, damit sie da weiter im Rennen bleiben.
Ich finde gar nicht, dass Uni das irgendwie schön geredet hat, sondern wir müssen immer, egal ob Regionalliga, Bezirksliga, Kreisliga, immer sehen, wir haben den 7. Spieltag und wir sind noch in einer Frühphase der Saison. Und jetzt kommt der Herbst und jetzt wird es auch kälter draußen, oder in Solingen war es letzte Woche schon Herbst, hatten wir ja gesagt, useliger, und da wird sich so viel tun, gerade jetzt im Oktober mit, glaube ich, dann 5 Spieltagen in den Amateurfußballligen. Das verändert sich so schnell.
Jetzt mit der englischen Woche, das natürlich, jetzt wird aufgeräumt. Aber so Bezirksliga, so ein bisschen auch Zweiklassengesellschaft, oben und unten. In der Kreisliga A ist es ja noch extremer, gell? Also ich würde mal sagen, so ab dem 10., 11. Tabellenplatz, ab dem 9., da sind so zwei Gruppen. Eine Gruppe oben, die viel gewinnen, hoch gewinnen, sich absetzen, und unten sind die so die Prügelknaben irgendwie. Und so ein bisschen was hat sich jetzt auch sortiert oben an der Tabellenspitze. Das heißt, es ist noch enger zusammengerückt. Jetzt haben die Wuppertaler die Union Velbert noch mit an Bord genommen, was die Spitzengruppe angeht. Uni, war nicht so dein Plan.
Nee, war nicht unser Plan. Wir hatten eigentlich das Ziel, das 7. Spiel hintereinander zu gewinnen.
Das ist ein gutes Ziel, 7 Spiele in Folge zu
gewinnen. Wäre schön gewesen, aber hat nicht geklappt. Müssen wir uns aber auch selbst zuschreiben, weil wir eine schlechte erste Halbzeit gespielt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann gesteigert, waren dann auch klar die bessere Mannschaft. Natürlich auch mit dem Vorteil, dass Union Velbert eine gelb-rote Karte bekommen hat. Aber am Ende, sage ich mal, wenn wir 3-3 gespielt hätten, wir haben 3-2 verloren, wäre dann für uns in Ordnung gewesen, weil den Sieg hatten wir jetzt nicht unbedingt verdient. Aber du hattest vorhin gesagt, für Vohwinkel und Ronsdorf ist es schön, dass sie Donnerstag weiterspielen. Ich finde, für uns ist es genauso gut, dass wir Donnerstag direkt wieder die Möglichkeit haben, in Beinburg diese Niederlage irgendwie wieder so ein bisschen vergessen zu machen. Und wir werden jetzt am Mittwoch locker trainieren. Das Spiel von letzten Sonntag spielt jetzt keine Rolle mehr. Wir müssen gucken, dass wir nach dieser ersten Niederlage einfach zurück in die Spur kommen. Und es wird schwer genug, am Donnerstag in Beinburg das zu schaffen. Aber das ist halt so. Man muss auch mit Niederlagen umgehen können. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die in der Liga jetzt verloren haben.
Marc, genau. Ne? Du bist erster Flecken auf eurer weißen Weste. Erster Fleck auch auf der weißen Weste von Viktoria Rott, die auch vorher 6 Spiele gewonnen hatten, dann in Langenberg gegen einen vermeintlich individuell schwächeren Gegner 3-1 verloren haben. Aber Josef Hidroy hat deutliche Worte gefunden, hat davor gewarnt, wie es ist, dass alle jetzt gegen Viktoria Rott besonders viel Gas geben werden. Das ist gestern passiert und Rott hat verdient verloren, ob mit oder ohne Nermin Hrcic, klar. Man sieht einfach die Abhängigkeit. Er hat gestern gefehlt. Die haben nur ein Tor geschossen, aber Josef Hidroy war es dann auch wichtig zu sagen, dass es halt eben keine One-Man-Show von Nermin Hrcic ist. Das ist es nicht, aber klar ist eine Abhängigkeit da. So wie es bei Kumpmann, bei Fortuna ist und bei anderen Torjägern. Aber wir haben trotzdem ein schönes Tabellenbild. Also wenn ich mir die Tabelle hier rechts neben mir anschaue, Linde 18 Punkte, Spitzenreiter, dazu gleich noch ein Satz. Rott 18 Punkte, Union 18 Punkte, Sombon 17, Jugoslavia 16. Davon von den ersten 15 2 Aufsteiger, und alle Mannschaften kommen aus Wuppertal. Und da geht mir als Freund des Wuppertaler Fußballs das Herz auf, weil es nach jetzigem Stand auf jeden Fall nicht unrealistisch erscheint, dass da zwei Mannschaften auf jeden Fall aus dem Tal lange um die Aufstiegsplätze mitspielen. Und Aufsteiger Linde auf dem ersten Tabellenplatz, ich habe die mir gestern angeguckt, die spielen guten Fußball. Die sind richtig fokussiert gewesen, auch gegen einen momentanen Gegner mit vielen Problemen, mit einem Trainerrücktritt, haben wir auch gestern drüber berichtet. Und Linde ist ein sehr, sehr eingeschworener Haufen. Und du siehst, dass da ein Rädchen in das andere greift. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, was mich für Linde freuen würde, dass die da irgendwie einbrechen.
Uni, wer ist dein Favorit in dem Quintett oder Sextett an der Spitze?
Da fragst du jetzt den Falschen. Ich bin ja mit beteiligt, aber ja, gut, weil der Marc ja gerade von Linde gesprochen hat. Ich finde auch, Linde hat wirklich eine gute Mannschaft. Die haben sich nach dem Aufstieg im Sommer nochmal verstärkt. Also zum Beispiel mit Christian David, der ja früher auch schon mal in Linde gespielt hat. Ja. Unter anderem zu der Zeit, als ich auch selbst da war. Wie Marc gesagt hat, verschworener Haufen. Die halten zusammen da oben. Ich finde auch das Trainerteam mit Dirk Richards und
Tobias Schnäbeli
macht einen wirklich guten Job, weil ich habe sie letzte Saison zum Beispiel in der Kreisliga B mal spielen sehen. Die spielen gepflegten Fußball. Also das ist keine Truppe, die als, sage ich mal, klassischer Aufsteiger sich nur auf kämpferische Tugenden besinnt, sondern die spielen Fußball.
Spielen die Tore schön heraus.
Ja, absolut. Also die werden, wenn sie jetzt nicht ein großes Verletzungspech haben, werden sie da oben bleiben. Da bin ich überzeugt von. Und Stand jetzt kann es sogar sein, dass diese Liga bis zum Ende wirklich so spannend bleibt mit mehreren Mannschaften. Ich nehme auch Heilinghaus wieder ins Boot, weil die haben eine gute Mannschaft. Die werden auch wieder angreifen.
Drei Spiele in Folge gewonnen.
Union Velbert, die Mannschaft, gegen die wir gestern verloren haben, die haben sich voll reingehauen da gestern. Also so ähnlich wie Langenberg wahrscheinlich gegen Rott. Die Mannschaften, die da oben sind, müssen halt damit klarkommen, dass, wenn sie am Wochenende spielen, dass die Gegner sich hundertprozentig da motivieren. Das ist so.
Wir haben ja gestern schon abseits unserer Folge darüber gesprochen, Öni. Und es folgen jetzt ganz, ganz viele direkte Duelle. Ab Mitte Oktober, da spielen dann auch die Wuppertaler alle jede Woche gegeneinander. Also wir haben jede Woche irgendwo ein Topspiel. Ich glaube auch daran, dass sich dieses Feld gar nicht so entzerren wird und dass es einfach so ausgeglichen bleibt. Und Stand jetzt glaube ich, dass weder Linde noch Rott noch Union noch Sombern oder auch Jugoslawia irgendwie einbrechen werden. Also alle haben auf ihre Art und Weise ihre Qualitäten. Jugoslawia mit dem Ophoff und individueller Klasse. Sombon hat gut eingekauft. Ihr habt was aufgebaut. Rott mit Hatzic und Co. eine gute Mannschaft. Deswegen bin ich positiv gestimmt, dass wir so ein Tabellenbild, wie wir aktuell haben, auch noch längerfristig sehen werden.
Ja, also jede Menge Fußball diese Woche, dann mit der englischen Woche. Dann kann man gespannt sein, wie die Mannschaften das verkraftet haben, das Donnerstagsspiel. Aber so einen Tag der deutschen Einheit mit Fußball zu verbringen oder als Zuschauer auf dem Platz ist bestimmt ganz schön. Das sollte man sich nicht, die Wahl, auf dem Sofa sitzen zu bleiben oder mal zum Fußballplatz zu gehen.
Also meine Ehefrau hat mich gefragt, was wir am Donnerstag denn Schönes machen, weil wir dann beide frei haben, habe ich gesagt.
Zum CSC geht.
Das ist Amateurfußball. Ja. Sonst ist der Spieltag reingedrückt worden.
Genau, und am schwierig. Samstag dann, wie gesagt, der WSV gegen den 1. FC Bocholt. Eine reizvolle Partie, zwei Mannschaften, die wirklich auch ein bisschen unter Druck stehen, vor allem die Bocholter, das wird eine spannende Geschichte. Und nicht vergessen, der 5. Oktober, vor 100 Jahren ist dieses Stadion eröffnet worden. Und ich finde, das ist schon bemerkenswert. Also wie viele Stadien können schon auf eine 100-jährige Geschichte zurückblicken? Oder wie viele Städte mit können viele Stadien, die sind neue Schuhschachteln, sind irgendwann mal abgerissen worden, dann wieder neu aufgebaut, wieder ganz komplett anders. Aber so eine richtig große Tradition, muss er selbst in Dortmund sehen. Das Rote Erde ist noch neben dem Westfalenstadion, aber 100 Jahre ist schon eine Hausnummer.
Toll.
Es ist gefeiert worden, gab es auch einen Empfang. Und es ist tatsächlich alle, die, ich glaube, so in der Nähe leben, was WSV angeht, Erich Rippeck war dabei, Günter Pröpper, Erich Miss und der Manfred Krämer ist angereist und hat die Veranstaltung mitbesucht. Und ja, und waren auch noch einer der jüngeren Generation, Knut Hartwig war da und ist interviewt worden und hat berichtet. Und fand ich bemerkenswert, weil er gesagt hat, dass sowohl die 70er-Mannschaft als auch die 90er, die dann in der zweiten Liga gespielt haben, halt eben es nicht geschafft hat, lange genug in der hohen Liga zu spielen, also damit was sich aufbauen kann, es einfach zu schnell dann der Absturz kam. Ja, so ist es leider. Aber den Knut Hartwig, den werden wir, wenn alles klappt, das ist also jetzt vereinbart, vor dem Spiel gegen MSV Duisburg begrüßen können als Gast hier. Knut Hartwig arbeitet aktuell für das Deutsche Fußballmuseum und hat eine Menge zu berichten über seine ehemalige WSV-Zeit und der Bezug zum MSV Duisburg ist, dass sein Sohn, der Luis, für den MSV spielen im Kader ist. Und der Luis, als er als kleiner Junge hier beim WSV über den Platz gelaufen ist und aufs Tor gekickt hat in der Pause oder nach dem Spiel, ich glaube damals schon Rechtsfuß, war zu erkennen, dass er einen guten Schuss hat. Und mal sehen, ob er gegen den WSV spielt. Und da freuen wir uns ja eigentlich auch drauf, auf das Spiel gegen den MSV.
WSV Duisburg ist für Regionalliga-Verhältnisse toll. Duisburg hat ja übrigens, das noch zum Abschluss, 2-1 im Gelsenkirchener Parkstadion gewonnen. Ich glaube 90+9 war es. Also ja. Offenbar werden im Gelsenkirchener Parkstadion Aufstiegshelden geboren, weil das ist Aachen ja auch in der letzten Saison gelungen. Beste Grüße dann nach Aachen. Wir wissen ja, wie es dann am Ende ausgegangen ist. Und ja, so ist so ein bisschen die Duplizität der Ereignisse. Wieder Schalke, wieder zweite Mannschaft.
Wie viele Fans hatte der MSV mitgebracht?
Ich glaube gar nicht so viele, weil einfach nicht so viele zugelassen waren. Das hatte dann, hatte dann Sicherheitsgründe. Aber Regionalliga West, ähnlich wie in der Kreisliga, viele Mannschaften oben, der WSV jetzt aktuell nicht. Ich glaube nicht, dass sich da eine Mannschaft entscheidend irgendwie absetzt und mit 10 Punkten Vorsprung Meister wird. Also wir haben durch die Ligen, durch ab Bundesliga einfach sehr, sehr viel Spannung.
Aber WSV gegen MSV, das heißt zwei Kopftribünen, die vielleicht rappelvoll besetzt sind, und dann entwickelt das Stadion am Zoo eine ganz besondere Atmosphäre. Das ja. muss man wirklich mal erlebt haben. Das ist was Besonderes. Das kriegt man auch in der, manchmal in der dritten und zweiten Liga nicht geboten.
Hoffentlich also das, spielt das Wetter im November dann. Ja,
okay, aber bis dahin ist es noch weit, weit. Und es wird ein goldener Herbst für den WSV vielleicht.
Hoffentlich.
Ja. Und wir haben nächste Woche viel zu berichten über englische Woche. Bis dann.
Tschö.
Ciao.
Dies ist ein Podcast der WZ.